Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie sich eingefunden haben zu unserem Gespräch. Wir wollen Ihnen ein Buch vorstellen, also in gewisser Weise quasi eigentlich zwei Bücher vorstellen, aber es geht vor allem jetzt um das Buch, das aus dem anderen Buch noch entstanden ist, und freuen uns sehr, dass aus diesem Anlass aber tatsächlich beide Künstler da sind. Also hier zu meiner Linken darf ich vorstellen, das ist Arne Jüsch, der ist ja Storyboard-Zeichner, Animator, auch Autor und eben auch Comic-Zeichner und hat ein Buch adaptiert, und das ist von dem Herrn zu seiner Linken, zu ihrer Rechten, das ist Volker Kutscher, vielleicht kennen Sie ihn, die Bücher um den Kriminalkommissar Gerion Rath stammen von ihm, beziehungsweise werden noch von ihm stammen, denn es ist ja eine auf 8 Bände angelegte, auf 9 mittlerweile, okay, Wikipedia weiß nur von 8 Bänden, aber Wikipedia, okay, nicht das Mikrofon vergessen, ich habe hier... Also es werden 9 Bände von Gerion Rath, und Gerion Rath ist ja auch sehr populär, wird auch noch verfilmt werden, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir begrüßen die beiden erstmal mit einem Applaus, herzlich. Volker Kutscher, Arne Jüsch.
Danke.
Und was wir hier oben schon sehen, das ist Der nasse Fisch. Wenn Sie die Bücher von Volker Kutscher kennen, werden Sie sagen, Gott, das ist doch schon alt, das kenne ich doch schon. Aber das ist jetzt eben die Comic-Adaption, die Arne Jüsch gemacht hat. Wie viele Jahre hat das gedauert? Wie lange hast du daran gearbeitet?
Das ist eigentlich schwer zu sagen. Also wir haben uns zum ersten Mal 2009 getroffen. Da ist die Idee eigentlich so entstanden, oder das hat sich langsam entwickelt. Aber letztendlich wirklich daran gearbeitet habe ich seit Sommer 2013. Da habe ich angefangen, die Adaption zu machen, also aus dem Roman erstmal ein Comic-Szenario zu schreiben, also die Manuskriptvorlage für die eigentlich gezeichneten Seiten. Und habe dann 2015 das Ganze skizziert, also so die Seiten als Layout entworfen. Und 2016 war dann der härteste Teil, da musste ich dann konkret werden und alles in die Reihenzeichnung umsetzen.
Und das Ganze hat ja dann doch Zeit gekostet, kann man sagen. Aber nochmal zurück zu der Idee, wie ist denn überhaupt die Idee entstanden? Also hast du irgendwann gesagt, ich würde gerne einen Roman illustrieren, oder hast du das Buch gelesen und gedacht, das schreit danach, gezeichnet zu werden, oder ist es ganz woanders hergekommen?
Also bei mir war es so, ich komme ja aus Berlin, oder ich lebe in Berlin seit 1995, und mich haben schon immer die 20er Jahre in dieser Stadt interessiert. Habe auch schon länger da Bildbände und Romane gelesen zu der Zeit, und habe 2005 ungefähr, weil ich damals gerade einige Kurzfilme gemacht hatte, überlegt, was könnte man als Langfilmprojekt vielleicht mal ins Auge fassen für die Zukunft, so für die weite Zukunft, und da ist mir eben, da habe ich selbst schon eine kleine Geschichte geschrieben, die in den 20er Jahren, also diesem sogenannten goldenen 20ern zwischen 1924 und 1929 angesiedelt ist, aber mehr um eine Revue-Tänzerin in einem Kriminalfall, so à la Anita Berber, eine Mischung aus Das kunstseidene Mädchen und sowas hatte ich da entworfen, es waren nur 3 Seiten mit dem Manuskript. Und als dann 2008, glaube ich, kam dann Der nasse Fisch raus, ne, der Roman?
Ja, als Taschenbuch, 2007
schon. Ach, 2007 schon, nee, zum Hardcover. Habe ich dann die Rezension im Radio gehört und dachte, oh wow, das hört sich gut an. Und habe sofort das Buch gekauft und war begeistert von dem, also auch von den Figuren, von der immensen Recherche, die du da, und vor allem diesen starken Bildern, also die du da geschaffen hast, dass das so wie so ein Film vor den Augen abläuft. Und das war also auch dieses Genrehafte, also diese, wie der Krimi-Plot geschrieben war und entwickelt war. Das hat mich so begeistert, dass ich sofort Kontakt aufgenommen habe zu Volker. Das ging damals noch ganz gut, da warst du noch nicht so ein Star.
Das geht auch heute noch.
Und wie war denn die erste Reaktion dann, als dieser Vorschlag kam?
Ich habe mich natürlich erstmal gefreut, ihn kennenzulernen, weil Arne ein netter Kerl ist. Und ich schreibe visuell definitiv, weil ich auch so denke, und seine Ideen, das Ganze zu visualisieren, haben mir natürlich gleich von Anfang an gefallen, ganz gleich auch Richtung Film, Richtung Comic. Da haben wir uns über viele Dinge unterhalten damals, und ich habe dann auch seinen ersten Comic, Wave and Smile, gelesen, den ich sehr gut finde, und mag seinen Stil ganz einfach auch, und als dann die Idee konkreter wurde, auch aus meinem Roman eine Graphic Novel zu machen, den zu adaptieren, und war ich da sehr angetan davon und bin froh, dass es dann auch entsprechend nach langen Jahren dann jetzt realisiert worden ist, und bin total froh über das Ergebnis, das ich auch erst seit wenigen Wochen im Grunde genommen kenne. Wir haben uns, als Arne mit der praktischen Arbeit anfing, mit dem Szenario und so erste Skizzen, haben wir uns durchaus auch oft zusammengesetzt und ich habe ihm auch ein paar von meinen Bildbänden mal gezeigt und was ich so habe. Und
du hast mir Bücher, die du doppelt hattest.
Geschenkt. Wir waren auch zusammen in der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin, wo ich auch immer gerne recherchiert habe, wo auch sehr viele Gegenstände sind, die man fotografieren kann, wenn man sie dann zeichnen möchte, wie Telefone, Schreibmaschinen, Waffen, was auch immer in der Polizeiarbeit so unterwegs ist. Ja, und dann kannte ich ein paar Skizzen, kannte das erste Szenario, aber dann, ich weiß nicht, so ein, zwei Jahre wahrscheinlich fast, hat Arne dann gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet und ich habe so ein paar Grobentwürfe gesehen dann noch, aber das Endergebnis wirklich erst vor wenigen Wochen und ich bin ja hin und weg. Ich freue mich total, dass es so schön geworden ist.
Das freut mich natürlich sehr. Obwohl du ja auch schon ein bisschen doch durchaus involviert warst in der Entwicklung. Ich hatte dir erst das Manuskript gezeigt, dann hatte ich dir die Skizzenfassung, hatte ich dir, glaube ich, auch komplett geschickt.
Genau, aber Skizzen und das Endprodukt,
das sind doch noch Riesenunterschiede. Ich habe ja einige so kleine Änderungen, ein paar größere Änderungen an der Geschichte vorgenommen und da wollte ich mich schon ein bisschen absichern, was Volker dazu sagt, aber es ist doch irgendwie trotzdem als werkgetreu bleiben sollte.
Das wollte ich nämlich auch fragen. Wie geht man das an, wenn man das Buch dann, man muss ja kürzen, man muss umgestalten, Figuren, vielleicht Sachen ändern. Bei Verfilmung ist das aber genauso wie auch bei einem Comic. Wie kommuniziert man das mit dem Autor? Sagt man das mal so ganz vorsichtig oder war er da ganz offen für, dass man was ändern muss?
Volker hat gleich gesagt, er weiß, es ist eine Adaption, es kann nicht irgendwie 1:1, kann doch nicht genau seine Fantasie wiedergeben und er ist da ganz locker.
Ja, ich habe selber mal adaptiert, drehbuchmäßig und das, eigentlich Adaption, man muss sich von der Vorlage auch ein bisschen frei machen, wenn man es in einem anderen Medium erzählen will. Ich weiß nicht, was Hitchcock, der gesagt hat, einmal lesen den Roman oder wenn man die Vorlage ist und dann aus dem Kopf sozusagen die Geschichte in seinem Medium, dann in dem Fall eben dem Film, neu erzählen. Und gut, ganz so extrem muss man es nicht unbedingt machen, aber...
Aber das bestimmt, das war so die Idee, da so ranzugehen.
Muss von der Vorlage loslassen, tatsächlich auch ein bisschen, weil man natürlich im Comic ganz anders erzählt, mit Bildern und so weiter. Und natürlich auch angesichts des Umfangs, ich weiß nicht, was aus einem 500-Seiten-Roman, wie das in Comicform wäre, aber wahrscheinlich wird man mit 200 Seiten dann auch nicht hinkommen, wenn man es wirklich 1:1 abbilden wollte. Mhm. Aber es ist auch ein ganz anderer Erzählrhythmus, ein ganz anderer Erzählstil, also muss es natürlich anders sein. Mhm. Und ich finde das aber sehr geschickt auch gemacht von Arne. Er ist sehr nah an der Vorlage dran und trotzdem hat er also seine eigenen Erzählweisen mit dem Prolog zum Beispiel, fängt ein bisschen anders an. Ja, eigentlich nicht anders, es ist dieselbe Backstory, nur der erzählt es anders im Grunde genommen. Und das passt prima, die wichtigsten und Angelpunkte sind auf jeden Fall drin. Und das ist schon die Geschichte und ein bisschen knapper und anders erzählt und eben noch viel, viel bildhafter.
Man sieht es hier vielleicht schon ganz gut und ich denke mal, also für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben sollten oder das gar nicht kennen sollten, aber ich glaube, man hat es schon rausgehört, es ist natürlich eine Kriminalreihe, die in den 20er Jahren spielt, also in Berlin, Zeit der Weimarer Republik, was, das wurde ja schon angesprochen, sehr viel Recherche auch mit sich bringt. Aber du hast gesagt, dass du sehr visuell eigentlich selber bist. Gab es denn dann, ist es dann nicht tatsächlich manchmal doch schwierig oder gab es dann Momente, wo du gedacht hast, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder, weil man sieht ja hier, müssen ja sehr viele Dinge sehr explizit eigentlich gezeigt werden, die man vorher vielleicht so nur im Kopf hatte.
Also die Szene, wie dir gerade jetzt auch gezeigt wird, das Auto aus dem Landwehrkanal an der Möckernbrücke gezogen wird, habe ich mir tatsächlich ganz ähnlich vorgestellt. Auto am Haken, hängend wie ein Fisch. Wobei mein Kranwagen hat auf der Möckernbrücke gestanden in meiner Vorstellung.
Ah, okay.
Aber das ist ja auch...
Das hätte kompositorisch nicht so schön
ausgesehen. Genau, die Hochbahn im Hintergrund ist ja natürlich dann auch viel schöner. Also deswegen, das sind ja so Kleinigkeiten.
Das sind die visuellen Entscheidungen dann.
Das ist das schönere Bild dann wichtiger. Ja. Und wichtig ist, dass der Wagen da in den Kanal gerast ist. Und das ist das Entscheidende. Und wo man ihn dann rausholt mit dem Kran, völlig egal. Also die meisten, es gibt sogar einige Bilder, wo ich denke, ja, fast genau so habe ich mir das vorgestellt. Also so manchmal auch so Detailbilder, wie das mit dem ausgetauschten Projektil, das in der Kloschüssel verschwindet, diese Seite, die was nur aus Bildern besteht, die das so erzählt, diesen Vorgang. Das ist ziemlich identisch, wie ich mir das auch so vorgestellt habe. Was ich natürlich auch schön finde in einigen großen Panels, wenn dann wirklich auch Berlin historisch wieder entsteht, wie schon auf dem Titelbild dann das Polizeipräsidium am Alexanderplatz dann im Hintergrund von Gerion Rath. Das mag ich natürlich auch, so ein bisschen, dass wieder nostalgische Gefühle hochkommen und man wird wirklich da, fühlt richtig, dass das alte Berlin in diesen Bildern, da sind einige Bilder bei, die auch wirklich dem entsprechen, was ich mir so vorgestellt habe.
Und was vielleicht auch ganz interessant ist, insbesondere wenn man jetzt nicht so oft Comics liest, dann ist man ja irgendwie, würde man jetzt denken, ah, so ein Roman, der wird einfach umgesetzt, indem man halt die Dialoge dann umsetzt. Aber schon bei dieser Seite sieht man ja sehr schön, dass eben auch sehr viel erzählt wird, komplett ohne Text. Also hier da unten diese Bildfolge, die eben auch wie in einem Film quasi eine Szene etabliert. Ich glaube rechts, das ist die Stehende auf die Piste. Ne?
Das genau, ist, das ist Charlie Ritter schon,
die eine, natürlich schon eine wichtige Auftritt. Figur eingeführt wird.
Und erstmal mit ihren Beinen tritt sie auf.
Ja. Das ist aber ein gutes Beispiel auch, wenn man sieht, wie man im Comic oder wie man da denken muss. Das ist zum Beispiel so ein sogenannter Cliffhanger. Man weiß ja noch nicht, wer aus dem Auto steigt, aber da ist das Umblättern sozusagen als dramaturgisch eingesetzt. Das wird im Roman oder im Film, ist das ja nicht so gemacht, aber das ist sehr, sehr comic-spezifisch.
Das habe ich ja schon gemerkt, als du mir das erste Szenario gegeben hast, wie wichtig es ist beim Comic ist, welches Bild ist unten rechts oder oben links natürlich auch. Also dieses Umblättern ist natürlich dann wirklich entscheidet mit dem Rhythmus des Lesens. Und da so kleine Geheimnisse zu haben, wer ist denn das jetzt, wer da aus dem Auto steigt, ist da ungemein wichtig. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, aus einem Roman, überhaupt aus einer Erzählung, ein Comic-Szenario zu entwerfen. Da muss man solche Dinge eben wirklich bedenken. In wie vielen Bildern erzähle ich, was ist darauf zu sehen, was ist eben dann unten rechts, das letzte Bild und wie geht es auf der nächsten Seite oben links weiter. Ganz entscheidende Sachen.
Wie haben denn die Recherchen an dem Buch ansonsten ausgesehen? Weil, klar, also du musstest dann ja wahrscheinlich nochmal mehr recherchieren, also beziehungsweise andere Dinge recherchieren, die visuellen Dinge recherchieren, weil du ja tatsächlich überall, du brauchtest die Mode, du brauchtest die Autos, die Häuser, hast du das alles aus
Bildbänden? Das ist eine gute Beispielseite, um das ein bisschen zu erzählen. Also die Wohnung, in der Rath untergekommen ist, bei seiner Vermieterin, der Behnke, der Witwe Behnke, da wird gesagt, die ist in der Nürnberger Straße. Ne? Und tatsächlich habe ich Postkarten gefunden, die Nürnberger Straße, die so absolut, da ist nichts mehr von übrig, von den Häusern hier. Ich Postkarten gefunden und die als Vorlage für diese Perspektive genommen. Aber diese Seite zeigt eben auch, was man noch alles recherchieren muss, was für einen Roman nun gar nicht so notwendig ist. Wie sieht zum Beispiel so ein Tisch aus? Wie sieht eine Küche in der Zeit aus? Und dafür gibt es zum Glück in Berlin gibt es zwei Museumswohnungen, die komplett noch eingerichtet sind, wie Anfang des 20. Jahrhunderts, die sehr schön gepflegt werden, wirklich sehr liebevoll gemacht. Und da bin ich durch mit dem Fotoapparat und habe wirklich sämtliche Winkel, die ich brauche, die Möbel, die kleinen Details, wie die Sachen, die in der Küche so rumstehen, die sind ja dann auch wichtig, um das lebendig wirken zu lassen. Was steht da auf dem Tisch? Wie sieht eigentlich so eine Flasche in der Zeit aus? Wie sehen Krüge in der Zeit aus? Das sieht man hier alles ganz schön. Und das ist alles, das muss alles einmal durch meinen Kopf sozusagen und dann aus der Recherche und dann auf das Blatt.
Haben sich da bei der Arbeit man stellt sich das so vor, beim Film gibt es ja auch immer diese Anachronismen, die man dann erst später bemerkt, haben sich Fehler eingeschlichen, die du später nochmal aufwendig, also nicht welche, die jetzt im Buch drin sind, sondern die du aber aufwendig dann nochmal wieder korrigieren musstest?
Aufwendig nicht, aber es sind schon eine Menge, also gerade weil das eben so wahnsinnig eigentlich auch komplex gebaut und sehr viele Details eine Rolle spielen, um die Geschichte zu erzählen, haben sich natürlich Fehler eingeschlichen. Es gibt dann die Fehler, die aus Versehen passieren, es gibt Sachen, die man einfach nicht weiß, die man auch nicht rauskriegt über längere Recherche und dann gibt es Sachen, die man absichtlich nicht ganz richtig macht, weil einfach aus ästhetischen Gründen oder also so sehe ich das zumindest.
Okay, nun haben wir ja schon gehört, dass es 9 Bände geben wird. Von Anfang an schon klar gewesen, welchen Erzählbogen es im Ganzen gibt, wie das Ganze enden wird, so wie bei J.K. Rowling mit Harry Potter auch, die schon wusste, wie es aufhört, genau?
Nein, deswegen bin ich auch von 8 irgendwann, habe ich irgendwann auf 9 aufgestockt. Also der ursprüngliche Gedanke war, tatsächlich 8 Bände zu schreiben, weil ich 29 angefangen habe. Dann ist das gespielt im Jahr 29 und dann hatte ich das Jahr 33, das entscheidende Jahr, wo sich ja die Dinge entscheidend ändern, wobei sich da vorher und danach auch schon einiges ändert. Aber dieses Jahr habe ich so ein bisschen als Spiegelachse genommen und wollte eigentlich dann 4 Romane in der zerbröselnden Republik erzählen und 4 Romane in der sich langsam oder schnell dann wieder langsamer etablierenden Diktatur erzählen. Mir ist dann aufgefallen, dann hätte ich 36 aufgehört mit den Olympischen Spielen. Wunderbare Kulisse auch für einen Kriminalroman, definitiv. Auch die Zeit, wo Gerian Rath merkt, es ist Zeit, aus dem Polizeidienst irgendwie auszuscheiden. Ich kann mich jetzt nicht mit durchwurschteln, das haut nicht hin. Dieses Regime ist im Sattel und bleibt auch im Sattel. Und ich bin als Mordermittler durchaus auch politisch da unterwegs. Das bleibt alles, aber mir ist klar geworden, 36 ist ein Jahr, das ist nicht gut, da rauszugehen aus der Serie, weil das Dritte Reich in diesem Jahr fast noch zu positiv erscheint, gerade durch Olympia, durch diese Propagandamaschine. Mhm. Und ich wollte wirklich, um gar keine Zweifel zu hinterlassen, wohin die Reise geht, in einem solchen Jahr auch aus der Reihe ausscheiden. Das wird das Jahr 1938 sein, Novemberpogrom. Da ist klar, es geht Richtung Holocaust, es geht auch Richtung Krieg. Das sind alles Dinge, die dann wirklich jedem klar geworden sind. Also ein wirklich sehr dunkles Jahr, noch vor dem Krieg allerdings, aber ein dunkles Jahr, wo klar ist, der Krieg kommt. Und die Juden Vernichtung, Ermordung kommt auch. Das ist deswegen 9 Romane. Und es ist auch eigentlich eine schönere Zahl als 8.
Ist denn Arne eingeweiht? Also weißt du schon komplett, wie es ausgeht? Ich meine, die Frage ist ja auch, wenn das jetzt hier ein großer Erfolg wird, hast du dir jetzt eine ziemliche Arbeit aufgebürdet? Denn dann werden ja nun die anderen Bände sicherlich auch erwartet werden,
sind
oder?
Erstmal nicht geplant.
Also erstmal nicht.
Nee, also es ist auch wirklich so, dass mich daran sehr gereizt hat, eben die sogenannten goldenen 20er zu zeigen. Also wenn ich jetzt so höre, wie das weitergeht, das finde ich dann schon sehr düster, sehr politisch. Ich fand eigentlich sehr interessant, dass Rath sich eher mal raushalten möchte aus solchen großen Zusammenhängen. Aber ich fand wirklich hier, ich wollte wirklich, also mein Interesse waren wirklich noch diese goldenen 20er, also die sogenannten. Mhm. Und,
Also erstmal eher als abgeschlossenes Projekt.
Ich sehe es als abgeschlossen, ich habe es auch so angelegt. Und ich muss auch sagen, ich finde auch wirklich den ersten Roman immer noch so für mich am schönsten, am spannendsten, was die Geschichte angeht. Es ist auch noch so ein Ankommen, also Rath kommt aus Köln an. Wir erleben die Polizeiarbeit aus seinen Augen zum ersten Mal. Und das hat mich einfach am meisten gereizt. Wenn es dann wirklich in die 30er geht, dann ist mir das wirklich zu hart teilweise. Oder ich finde auch, das ist auch schon sehr viel thematisiert in anderen Comics und Filmen.
Das stimmt natürlich, ja. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch eine Verfilmung von der Reihe, die auch, glaube ich, Ende des Jahres zumindest auf dem Pay-TV zu sehen sein wird und im kommenden Jahr dann, glaube ich, in der ARD.
Ja, genau.
Babylon Berlin habe ich das richtig bekommen, dass die ersten zwei Staffeln sich komplett auch nur mit dem ersten Roman erstmal auseinandersetzen. Ja, die brauchen noch länger.
Die machen, das ist eine andere Art der Adaption. Ja. Die kürzen nicht, die erfinden dazu. oder machen eben aus ganz kleinen, für mir nur angedeuteten Dingen wie dem Russengold, diesem Schmuggel, machen die einen ganz eigenen Handlungsstrang, der dann wirklich auch nach Russland führt und Sowjetunion und solche Dinge thematisiert und auch gesellschaftlich mehr in die Breite geht, noch viel mehr neben den eigentlichen Kriminalfällen erzählt im Grunde genommen. Und ist ja noch gar nicht fertig, ich habe es jetzt auch noch nicht gesehen, ich habe also erste Schnittmuster gesehen und bin von der Qualität der Bilder total beeindruckt, weil die es wirklich schaffen, mit der Kraft der Bilder in diese Welt hineinzuziehen.
Gibt es eine Ähnlichkeit bei den Figuren?
Nee, gar nicht. Das war auch ein interessantes Ding. Ich wusste ja, dass parallel die Verfilmung, also wir hatten zwar, so als klar war, okay, ich mache jetzt den Comic, die Rechte waren geklärt mit Kiepenheuer und Witsch und es kann losgehen, kam, glaube ich, gerade die Nachricht, X-Filme hat die Rechte jetzt erworben und es wird klar, dass Tom Tykwer das verfilmen würde. War ich erstmal ganz froh. Ich dachte, wow, einer der besten deutschen Filmemacher wird das da
machen. Hättest du dann nicht auch gleich noch das Storyboard machen können?
Habe ich auch gedacht. Also ich habe Tom Tykwer meine Visitenkarte gegeben, aber daraus ist nichts geworden. Ja. Ich hatte ja auch genug anderes zu tun. Und ich fand es sehr gut, dass die sich sehr zurückgehalten haben mit Bildmaterial, weil ich wäre schon beeinflusst worden, wenn ich da sehr viel gesehen hätte, wie die Personen aussehen und so weiter. Ich war aber ganz froh, dass ich sozusagen meine eigene Vision umsetzen konnte.
Hast du da irgendwie selber dir Vorbilder gesucht? Also hast du irgendwelche Schauspieler als Role Model so ein bisschen genommen?
Mir war ganz wichtig, dass das wirklich sich anfühlt, wie die 20er, wie aus der Zeit und auf keinen Fall wie Leute von heute, die verkleidet sind oder so. Oder ich habe mir auch extra nochmal Berlin-Alexanderplatz gelesen wegen der Sprache, wie die Leute miteinander umgehen und habe vor allem aber auch immer, wenn es irgendwie ging, die Person nach Fotos aus der Zeit gezeichnet und mir geguckt, was ist das Besondere, was ist das Spezielle, was erzählt diese Zeit so an der Haltung, wie haben die Leute geraucht, wie haben die ihre Hüte aufgehabt oder irgendwo an der Straße gestanden und die Stoffe waren ja auch dicker von dem, die haben bestimmte Art und haben sich bestimmte Art bewegt in diesen Klamotten und so und das habe ich versucht einzufangen. Ich habe natürlich aber trotzdem, muss ich zugeben, auch einfach, wie das alle Zeichner machen, mich auch an Schauspielern aus der Gegenwart orientiert. Gerion Rath zum Beispiel, da hatte ich so ein bisschen, da kannte ich auch, als ich mich dafür entschieden habe, das Casting noch nicht für die Verfilmung, da habe ich so jemanden wie Michael Fassbender oder so als Vorbild gehabt oft.
Da war ja wahrscheinlich relativ klar, dass der es nicht machen würde.
Genau. Ich glaube, der wäre selbst für die Produktion zu teuer.
Wahrscheinlich.
Das heißt mit anderen Worten, wir haben also jetzt eine Verfilmung, wir haben einen Comic, es fehlt noch das Computerspiel, vielleicht die Bettwäsche und der Themenpark.
Es wird langsam zum Franchise, oder?
Ich bin mal gespannt, wann auf der Buchmesse die ersten herumlaufen, die als Gerion Rath und Charlie Ritter verkleidet sind. Keine Ahnung.
Das wäre doch eine Ehre.
Halle 1 dann. Ja. Ja, mal schauen.
Also, das kann alles kommen. Anne, bei dir wollte ich nochmal nachfragen. Du hast jetzt so wahnsinnig viel Material gesammelt, beziehungsweise Volker, du hast aber auch bei der Arbeit natürlich auch, hast du ja schon gesagt, viel recherchieren müssen, logischerweise. Das klingt ja erstmal sehr interessant. Also interessant insoweit, dass ich sagen würde, das möchte man doch eigentlich auch noch mal irgendwie gerne nachvollziehen. Du hast einen Blog, das weiß ich. Kann man da auch zum Beispiel so diese Hintergründe, weil also allein schon diese ganzen Fotos, die verwendet wurden und dann die Zeichnungen, die daraus entstanden sind, oder gibt es da vielleicht eine Ausstellung, da müsste man doch was draus machen eigentlich, oder ein Buch, oder...
Ich bin gerade dabei, eine kleine, so eine Art Making-of zu machen, so eine Entstehungsgeschichte zu zeigen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auf meinem Blog jetzt nicht viele der Fotos, einfach aus rechtlichen Gründen auch nicht gezeigt, aber da kann man viele Skizzen sehen und wie ich die zum Beispiel die Kleidung recherchiert habe, und das habe ich mir so aufgeschlüsselt und so, also das kann man da verfolgen, wenn man Lust hat. Und wir bereiten ja auch gerade noch drei Termine vor, bei denen es auch eine Lesung geben wird, jetzt Anfang April, und in Berlin, Köln und Hamburg. Und da werden wir auch noch ein paar Skizzen zeigen und ich werde ein bisschen was über die Entwicklung der Figuren und der Hintergründe erzählen.
Ja, also es klingt sehr spannend. Auch das, was du müsstest doch eigentlich auch dann irgendwann mal so eine Sammlung quasi von Hintergrundmaterial haben zu dem Thema, spätestens nach neuen Bänden dann.
Ja, habe ich.
Die dann irgendwie also, quasi ein museumsreif sein wird irgendwie. Also dass man.
Naja, ich hoffe nicht. Ich möchte niemanden.
Nein, also im Sinne von, dass es interessant ist für die Menschen.
Ja, ja. Es sind ja durchaus ganz oft frei zugängliche Bildbände. Da gibt es sehr schöne Sachen, aber klar auch ein paar Dinge, die ich aus dem Antiquariat habe. Alte Reiseführer, alte Scherz, Straßenführer. Wo ich dann immer auch immer wieder neue brauchte, weil die Straßennamen sich ändern. Und das war damals ja sehr beliebt, mal wieder einen Namen zu ändern. Solche Dinge, ja auch Pläne und sowas alles habe ich natürlich. Und so halt U-Bahn-Netze, dass man Straßenbahnlinien, alles, was ich so irgendwie in die Finger bekommen habe, habe ich auch eine ganze Menge zu Hause im Regal stehen.
Das ist aber auch, das möchte ich dazu sagen, auch das Gute bei der Recherche, dass ich natürlich Volker hatte, den ich immer anrufen konnte, wenn ich wissen wollte, wie war das an dem Tag, hat das da geregnet oder der Volker weiß das Ganze, passt über jeden Tag in der Zeit, was da gerade war,
ja, das, also das Wetter,
welches Gebäude stand, welches nicht mehr.
Das Wetter schaue ich immer im Internet nach, Wolfram Alpha, die Datenbank, da gab es auch das Berliner Wetter. Okay. Ich habe das in den ersten Nummern immer in der Tageszeitung nachgeschaut, in dem Wetterbericht der damaligen Zeit. Und irgendwann habe ich gesehen, Wolfram Alpha, da kann man wirklich stundenweise sehen, da war es wolkig, da hat es geregnet, da war so und so viel Wind, so und so viel Grad, Temperaturen, neblig, alles entsprechend aufgezeichnet damals. Und diese Daten sind über Wolfram Alpha abrufbar.
Wunderbar. Also diese Romane sind bis auf den letzten Regentropfen akkurat.
Das Wetter ist mir tatsächlich dann wichtig, warum auch immer. Da habe ich vielleicht auch einen Tick, mag sein, aber... wenn ich eine Regenszene schreiben will, dann gucke ich schon nach, hat es denn auch da geregnet? Und wenn das nicht, dann gucke ich, dass es sich irgendwie so schiebe, dass es auch irgendwie hinhaut. Oder wenn in meinem Buch dann Vollmond ist, an dem Tag hat es dann auch einen Vollmond gegeben.
Solche. Ich vermute, dass das bei der Verfilmung...
Ist total bescheuert, nicht kein Fall. Mensch wird das nachvollziehen können, aber...
Okay. Kommen denn, das stelle ich mir bei so einem historischen Thema nicht schwierig, aber zumindest, dass es ein Nebeneffekt ist, kommen öfter Leute auf einen zu, die dann sagen, nee, Moment, das da stimmt nicht. Oder, es muss nicht sein, dass sie recht haben, aber zumindest, dass sie glauben, Fehler...
Das kommt natürlich öfter vor und zum Glück haben sie nicht immer recht, das freut mich dann ganz besonders, aber manchmal gibt es so Kleinigkeiten, es gibt aber auch, wie Anna eben schon sagt, manchmal macht man Dinge auch bewusst ein bisschen anders, weil es in der Dramaturgie herpasst, weil es durchaus doch an die Zeit passt. Da gibt es ja auch ein gutes Beispiel von, selbst Billy Wilder hat das mal gemacht in einem Film Double Indemnity. Da versteckt sich jemand hinter einer Tür. Und diese Tür geht nach außen auf, in den Flur, so eine Apartment-Tür. Das, keine Apartment-Tür der Welt geht nach außen auf, die gehen alle nach innen auf. Aber in diesem Film geht sie nach außen auf, hat kein Mensch gemerkt, jedenfalls nicht damals, als der Film gezeigt wurde. Inzwischen natürlich alle Filmhistoriker reden darüber, aber solche Tricks... finde ich, sind auch in der Literatur und auch im Comic erlaubt.
Ja, es soll ja auch Fiktion sein. Es soll ja nicht ausschließlich eine genaue Abbildung, trotz der Wettergenauigkeit.
Ja, Fiktion vor einer möglichst real authentischen Folie, darum geht es ja eigentlich.
Ja, es spielen ja relativ viele reale Personen mit. Also zum Beispiel, haben wir ihn schon angesprochen? Ich glaube, wir haben ihn gar nicht angesprochen, nur im Vorgespräch. Ernst Gennert, der ja quasi so ein bisschen der Star der Berliner Mordkommission war und von dem auch der Titel... ja quasi stammt, nicht der nasse Fisch. Also falls Sie das nicht wissen, das darf man, glaube ich, verraten. Ne? Das ist ja kein Geheimnis. Dass es halt die ungelösten Fälle sind. Und wir haben uns tatsächlich gestern alle schon damit auseinandergesetzt, wo kommt denn das her? Gibt es da so eine Redewendung? Aber offensichtlich, zumindest laut Netz, habe ich dann gesehen, geht es einfach tatsächlich auf diesen Ernst Genner zurück, der das halt so bezeichnet hat, wenn es einen ungelösten Fall gab. Und der hat tatsächlich immerhin von 20 Morden auch nur einen einzigen gehabt, der ungestraft blieb. Also der hat eine relativ hohe Aufklärungsquote. Der hat
eine legendäre, riesenhohe Aufklärungsquote gehabt. Ne? Ich glaube, nahezu 100%.
Also das waren jetzt auch nur die Morde. Also wahrscheinlich.
Der
hat ja Mordkommission gemacht.
Das ist eine Mordkommission.
Mordinspektion überhaupt gegründet.
Dann waren es gar nicht so viele Fälle, ne? 20 Fälle nur.
Ja, das müsste aber eigentlich auch mehr gewesen sein. Das wundert mich nämlich gerade, diese Zahl. Ja. Also ich kann jetzt auch nichts nachschlagen, habe es auch nicht im Kopf. Aber er hat ja schon seit dem Kaiserreich war ja, ja schon bei der Polizei. Ja.
Viele Methoden eingeführt, die zum Teil wahrscheinlich heute noch...
Er hat 1925 die zentrale Mordinspektion überhaupt gegründet. Bis dahin wurden Mordermittlungen immer mal wieder von irgendwem, der gerade Zeit hatte, übernommen. Mhm. Es gab keine zentrale Datenerfassung. Man konnte gar nicht, wenn das irgendwie ein Serienmörder unterwegs war, der auf die gleiche Art und Weise mordete, hat man gar nicht gemerkt, weil man das irgendwie alles kreuz und quer abgeheftet hatte und immer wieder andere Leute auch ermittelt haben. Und bei ihm wurde das alles systematisiert, auch die Tatortarbeit. Also er hat die Polizeiarbeit in Deutschland sehr, sehr weit vorangebracht. Mhm.
Und der war international bekannt. Ne? Ja, er hat genau. Besucher aus den USA gehabt, und die sich das angeschaut haben, wie die arbeiten. Ne?
Die Leute sind international zum Alex gepilgert und haben sich die Arbeit der dortigen Mordinspektion angeschaut.
Er hat unter anderem das sogenannte Mordauto auch erfunden. Ne? Also ein Auto.
Ja, was du ja auch sehr schön gezeichnet hast.
Genau, das war natürlich auch schön zu zeichnen. Eine große schwarze Limousine, die alles, was für den Tatort Arbeit, was dafür notwendig war, die ganze Spurensicherung, die Schreibmaschine, Klappstühle für die Stenotypistin und sowas.
Das war das, was wir am Anfang gesehen
haben. Genau, das haben wir am Anfang. Das war natürlich genau, das war mir auch wichtig, dass dann so dazu als Polizeiarbeiter. Da gibt es dann auch eben
unten
genau, hier sieht man das ganz schön, Futterapparat, alles was für die Spurensicherung wichtig ist.
Ah, das ist also ein quasi so der Polizeibus, der damit erfunden wurde, sozusagen, wo alles drin ist.
Ganz genau.
Nicht schlecht. Ist dir denn bei der Arbeit, kommt dir ab und zu jetzt doch mal, wenn du so akkurat guckst, kommt dir die Realität manchmal ins Gehege mit der Fiktion? Wetter heißt jetzt nur so ein kleines Thema, aber es gibt ja vielleicht auch größere Sachen, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne so und so erzählen, aber es geht nicht, weil...
ins Gehege in dem Sinne, dass ich, seit ich über 33 hinaus erzähle, dass mir schon... gegen den Strich geht, wie sich die Politik entwickelt und der Alltag, weil ich dann plötzlich wirklich merke, dass ich mit meinen Figuren, die aus ihrer Zeit heraus das blicken, die gar nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht, merke, wie ich deren Hoffnungen enttäusche, die natürlich nicht wollen, dass es das Dritte Reich gibt, die meisten jedenfalls, und wo ich aber erbarmungslos die Geschichte so weiterschreiben muss, wie sie nun mal ereignet hat. Das ist das, was mir momentan eigentlich ins Gehege kommt, finde ich das.
Wann ist,
aber da muss ich
jetzt auch schon wieder mehr. Ja, wir sind am Ende. Deswegen frage ich noch mal schnell: Wann ist denn der nächste Band geplant? Beziehungsweise weißt du schon? Kannst du schon sagen, wann er rauskommt?
Nicht genau, weil in 2 Jahren. Wir haben so 2-Jahres-Rhythmen. Also irgendwie im Herbst 2018 wird er rauskommen, wobei ich noch einen Kurzgeschichtenband habe, der im Herbst 2017 jetzt rauskommt.
Ah, okay. Also, das ist also das nächste Buch, was erscheinen wird, ist dieser Kurzgeschichtenband.
Der heißt Moabit, spielt im Jahr 1927, erzählt ein bisschen die Vorgeschichte von Charlie Ritter. Ah. Und den Tod ihres Vaters, ja. Als kleine Überbrückungshilfe für die Fans.
Und 2018 dann der nächste Roman. Wie weit ist denn da die Arbeit? Weißt du schon, wer der Täter ist? Wenn es denn ein Mord ist?
Nein.
Ah, oh. Das ist interessant.
Ja, ich habe natürlich schon ein paar Ideen, habe ich schon, aber ich muss mich auch immer in solche Romane reinfuchsen und reinarbeiten und reinwühlen. Also auch während des Schreibens entsteht die Geschichte auch noch so ein bisschen mit. Ich weiß nur, es spielt im Jahr 35 und Johann Marlow wird eine wichtige Rolle spielen, der Gangsterboss sozusagen, Ratsgegenpart. Mhm. Und der Arbeitstitel des Romans ist auch Marlow. Mal schauen, ob es auch nachher bis auf den Titel bringt.
Okay. Bist du noch allerletztes fest, hast du das Gefühl, so ein bisschen jetzt festgelegt zu sein auf historische Krimis? Also beziehungsweise anders ausgedrückt, möchtest du nach Gerion Rath mit Sicherheit wieder was Historisches machen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass du sagst, nee, jetzt erschreibe ich mal einen großen Liebesroman oder was ganz anderes?
Da das noch lange hin ist, also ich habe noch 3 Romane vor der Brust und das dauert nach dem jetzigen Rhythmus auch ungefähr 6 Jahre, bis ich die dann fertig habe, dann werde ich das entscheiden. Will ich mich jetzt nicht festlegen, weiß auch nicht, wie ich dann denke. Ich kann mir alles vorstellen. Ich möchte es aber möglichst offen lassen. Ich schreibe gerne Kriminalromane, auch gerne historische. Liebesromane weiß ich jetzt nicht so, aber ich mache das, wo ich dann wirklich Lust zu habe. Mal schauen, was das ist. Kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ich glaube, das ist ja auch wichtig, weil das muss ich dann ja auch dem Leser vermitteln. Das merkt man ja auch, wenn der Autor selber Lust drauf hat.
Also ich schreibe die Bücher, die ich gerne selber lesen möchte, ganz einfach.
Das ist ein gutes Prinzip, glaube ich. Arne, wie sieht es bei dir aus? Was ist das? Du hast ja schon gesagt, wahrscheinlich wird jetzt das nächste Projekt nicht der zweite Band sein. Gibt es schon ein neues Projekt, an das du dich demnächst dran setzt oder schon dran bist?
Nein,
gibt es noch nicht. Gut, dann sind wir gespannt. Der Nasse Fisch, natürlich auch als Buch nach wie vor erhältlich, also als Buch mit keinen Bildern, aber diese wunderbaren Bilder, die wir hier heute gesehen haben, sind aus der Comic-Adaption von Arne Jüsch. Heute kann man nochmal, also ich glaube, es gibt tatsächlich nur noch 8 Bände, das heißt also, man muss sich beeilen, die meisten sind schon ausverkauft. Man kann sich
auf der Messe, nicht
wahr? Also auf der Messe, naja, es gibt, aber auf der Messe ist halt das Schöne, dass Arne Jüsch nachher auch nochmal signieren wird, das heißt eine kleine Zeichnung vielleicht oder eine Signatur in diese 8 Bände um 13 Uhr am Comic-Gemeinschaftsstand in Halle 5 ist das. Ja, dann danke ich ganz herzlich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch sehr viel Spaß auf der Leipziger Buchmesse und ich bedanke mich ganz herzlich bei Volker Kutscher und Arne Jüsch.
Ja, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.